So, guten Morgen auch von mir. Ich bin der Yannick, wo Dominik vorgewarnt hat. Und, genau, ich bin Teil vom Pastoralteam Kirche, die bewegt. Schön, dich zu sehen. Das, was ich von dir sehe, unter den Scheinwerfern. Wir sind so in den letzten Zügen so von unserer Ezekiel-Serie. Es wurde gerade schon angekündigt, es gibt ein Buch im Alten Testament, wo es um den Propheten Ezekiel geht. Mit dem haben wir uns jetzt beschäftigt, so die letzten anderthalb Monate. Und der Grund, warum wir das gemacht haben, ist wir haben so ein Jahresthema. Das Jahresthema ist erneuert. Und wir haben einen Vers rausgesucht aus dem Buch Ezekiel, dass wir so ein bisschen, wo wir gedacht haben, so das passt irgendwie voll zu diesem Jahresthema. Und ich lese das nochmal vor. Das ist Kapitel 36, Vers 36. Da sagt quasi Ezekiel: Und die Nationen, die dann rings um euch übrig geblieben sind, die werden erkennen, dass ich, der Herr, aufgebaut habe, was niedergerissen war, dass ich bepflanzt habe, was verwüstet war. Ich, der Herr, habe gesprochen und ich werde es tun. Also es geht so um Erneuerung und das hat irgendwie ja voll gepasst dazu. Und heute ist so ein bisschen so der Anfang vom Ende dieser Serie um Ezekiel. Wir sind heute quasi so mitten im Happy End von diesem Buch auch. Letzte Woche beim Aufatmen hat Jojo gepredigt über so lebendig, so das erste Happy End in dem Buch. Und 10 Kapitel später gibt es noch ein zweites Happy End und da geht es heute drum. Und ich glaube so, dass wir von diesem Ezekiel was von Gott lernen können und dass wir auch lernen können, wie Gott erneuert. So, was so Gottes Eigenart ist, wenn er Sachen neu macht. Und ich weiß nicht, so die letzten Wochen, ob du das so mitgenommen hast. Ezekiel ist jetzt auch nicht so ein Buch, wo alle sagen, ah ja, kenne ich auswendig, weiß genau, wer das ist. Das schon gerade so im christlichen Kontext eher so jemand, den man schnell übersieht, auch in der Bibel. Und der Prophet Ezekiel hat einiges mitgemacht, seine Umwelt hat einiges mitgemacht. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn ihr so ein bisschen gelesen habt, die letzten Wochen. Habt ihr gemerkt, so ah ja, es ist viel Probleme auch. Und das haben wir auch in den letzten Wochen so ein bisschen entdeckt, auch in den Predigten. Und heute ist so eine Vision dran, die Ezekiel hat. Er bekommt quasi von Gott eine Vision und das ist eine Vision von der Zukunft. Und in dieser Vision gibt es einen neuen Tempel. Also in seiner Gesellschaft, der Tempel ist zerstört worden und jetzt wird er aber wieder neu aufgebaut in dieser Vision. Und der Tempel ist so der Ort, wo Gott wohnt. Und in diesem Tempel passiert jetzt was Ungewöhnliches in der Vision. Und ich lese euch das mal vor direkt aus Kapitel 47 im Buch Ezekiel. Da steht, dann brachte er mich zurück an den Eingang des Hauses. Also Ezekiel ist in dieser Vision, hat er jemanden, der ihn so durchführt. Und er führt ihn jetzt wieder zurück zu diesem Tempel. Und siehe, Wasser quoll unter der Schwelle des Hauses hervor. Und unter der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar, floss das Wasser hinab. Und siehe, aus der südlichen Seite sprudelte Wasser. Und das ist auch das Thema für heute, das Sprudeln. Darum geht es heute. Und genau, ich will mal so ein bisschen entschlüsseln, diese Vision, die Ezekiel da hat. Ich habe gerade schon gesagt, der Tempel, überall wo der Tempel ist, der steht der quasi für so die Gegenwart Gottes. Also auch natürlich in anderen Kulturen, da ist ein Tempel. Wenn du irgendwie zu Gott Kontakt aufnehmen möchtest, dann gehst du hin zu dem Tempel. Also das ist auch das, was der Tempel symbolisiert. Wenn der Tempel wieder steht, bedeutet das, Gott ist irgendwie da. Die Gegenwart Gottes ist da. Und aus diesem Tempel fließt irgendwie Wasser. Und das ist schon nicht normal, also schon ein ungewöhnliches Bild. Und dieses Wasser symbolisiert quasi all das Gute, was Gott tun möchte. All das Gute, was Gott vorhat. Und dieses Wasser ist quasi, das erfrischt, das bringt irgendwie Leben, das bringt Bewegung rein. Und das fließt so aus dieser Gegenwart Gottes heraus. Dieser Segen, dieses Lebendigmachende. Und in diesem Bild ist es so, dass es so in der Nähe vom Tempel plätschert das Wasser noch so, wie so ein Bach. Es geht so bis zum Knöchel. Und Ezekiel geht weiter und merkt irgendwann, das Wasser geht mir bis zu den Knien. Irgendwann bis zur Hüfte. Und dann kommt er schließlich an so einen Punkt, wo er merkt, okay, aus diesem kleinen Bach ist so ein reißender Fluss geworden. Und selbst wenn ich wollte, ich könnte da gar nicht drin stehen. Ich müsste eigentlich durchschwimmen. Und das ist so das Erste, was ich so aus dem Text auch rausnehmen möchte für uns heute. Das ist, Gott ist wie eine sprudelnde Quelle. Wenn Gott segnet, dann wird es immer mehr. Und ich war, Anfang der Woche war ich seit einer halben Ewigkeit mal wieder bei meinen Großeltern. Habe ich lange nicht gesehen und ich merke so, je älter ich werde, desto interessierter bin ich auch an der Story von meiner Familie. Und ich frage meine Oma immer mal so Sachen, die ich noch nicht weiß. Und meine Oma hat mir noch mal so ein bisschen was von ihrer Fluchtgeschichte erzählt. Und meine Oma kommt aus Schlesien und ist im Zweiten Weltkrieg geflüchtet. Und die erste Station, wo sie hin sind, war Berlin. Und meine Oma war unterwegs, hat zwei kleine Schwestern gehabt, ihre Mama, schwanger zu dem Zeitpunkt, also es war nicht leicht. Und auf dem Weg kamen so Soldaten an ihnen vorbei, die sie mitgenommen haben. Und meine Oma erzählt so, wie sie auf so einem Laster draufgeklettert ist und sich auf eine Kiste gesetzt hat. Und in dieser Kiste war Sprengstoff. Und irgendwann auf dem Weg hörten sie dann Propeller aus der Ferne und Flugzeuge kamen. Und alle hatten Angst, was passiert. So von oben die Flugzeuge, von unten der Sprengstoff, meine kleine Oma so dazwischen. Und meine Oma erzählt immer wieder, und das sagt sie seit Jahren immer, dass quasi ihre Eltern waren nicht so religiös, die hatten mit Gott nichts so am Hut, aber ihr Opa, sagt sie immer, hat immer für sie gebetet. Und in diesen schlimmsten Momenten auf der Flucht war das immer so, als ob so das Gebet von ihrem Opa sie so getragen hat oder ihr so Halt gegeben hat. Und alle haben überlebt. Wenig später hat meine Oma ein kleines Brüderchen bekommen. Es hat alles irgendwie geklappt am Ende. Und jetzt auch nochmal zu sehen, meine Oma ist über 90, in der warmen Stube, Essen ist auf dem Tisch, so die Kinder und die Enkelin um sie rum. Und zu merken, das ist nicht selbstverständlich, dass das alles so geklappt hat. Es hätte auch nicht klappen können. Und ich finde es so krass, dass meine Oma einmal sagt, so, ja, dieses Gebet von meinem Opa, das hat mich in diesen schlimmsten Momenten irgendwie getragen. Und dieses Gebet von meinem Ur-Ur-Opa quasi hatte Einfluss auf sie, hatte Einfluss auf meine Eltern, hatte Einfluss auf mich. Und dieses kleine Gebet hat irgendwie diesen weiten Weg gemacht, dass ich heute davon höre. Und dann, wenn ich mir so vorstelle, wie so ihr Opa so zu Hause saß und dachte, meine Enkelin, meine Tochter ist auf der Flucht, ich kann nichts machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist Hände falten und beten. Und ich kann mir vorstellen, dass es in dem Moment sich nicht gut angefühlt hat, weil das ist eher so, nichts ist in seiner Macht, nichts ist in seiner Hand. Das Einzige, was er machen kann, ist beten. Und dann aber zu merken, dass das Generationen später irgendwie noch Thema ist und dass es immer noch prägt und dass es irgendwie geholfen hat und gut getan hat. Und dass ich heute euch davon erzählen kann, ist schon irgendwie krass. Das war ein alter Mann, der gebetet hat, weil er nicht wusste, was er sonst machen soll. Und ich erzähle euch heute diese Geschichte. Und wenn Gott segnet, dann ist es manchmal vielleicht einfach nur so ein leichtes Plätschern, was irgendwann anwachsen kann und zu einem reißenden Fluss werden kann. Und ich glaube, wir alle sind immer wieder, wir alle sind immer wieder in Situationen, wo wir merken, wir sind irgendwie überfordert. Wir sind machtlos, wir können eigentlich nichts tun und fühlen uns in der Sackgasse. Und das Einzige, was wir vielleicht machen können, ist beten. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, um die du dich gerade sorgst. Sind auch deine Kinder gerade Thema oder deine Eltern, um die du dir Sorgen machst, weil sie irgendwie eine schwere Zeit haben. Oder dein Job fühlt sich gerade an wie nicht gut, im Gefängnis oder so. Ich weiß nicht, was bei dir gerade aktuell Thema ist, wo du das Gefühl hast, das läuft nicht gut und du weißt nicht, was du tun kannst. Und ich denke immer, dass es das Nüchterne und Rationale ist, sich nicht zu viel Hoffnung zu machen. Weil man weiß es ja nicht. Wenn man mit Wundern rechnet, ist es ja auch irgendwie naiv. Und ich glaube, dass es Schwachsinn ist. Ich glaube mir das eigentlich selber nicht. Denn warum sollte es nicht auch besser werden? Und wenn manche Dinge zu Ende gehen, heißt es ja noch lange nicht, dass nicht auch was Neues starten kann, was Gutes. Und manche Dinge im Leben sind schwer zu akzeptieren, aber es heißt nicht, dass auch Gutes passieren kann. Und vielleicht ist deine kommende Woche die schlimmste Woche in deinem Leben. Vielleicht ist aber auch die nächste Woche die beste Woche in deinem Leben oder die wichtigste Woche in deinem Leben. So, man weiß es nicht. Warum nicht Hoffnung haben? Wenn wir in eine Sackgasse stecken und nicht wissen, wohin, dann ist es nüchtern zu sagen, hey, ich bin am Ende. Aber bei Gott gibt es keine Sackgassen. Gottes Erneuerung ist immer möglich. Und ich weiß nicht, mir ist letztens passiert, ich habe so ein Glas Wasser verschüttet und dann hole ich einen Lappen, will das so wegwischen und dann merkt man, ah, es ist irgendwie noch den Tischbein runtergelaufen und dann mache ich es auf dem Boden sauber und dann ist es aber noch unter die Küchen oder den Küchenschrank und währenddessen saugt sich so die Tischdecke voll auf dem Teppich so. Man merkt einfach, das Wasser geht irgendwie, es findet so seinen Weg und es kommt an so Ecken, wo man nicht damit rechnet. Selbst wenn man ganz rational und nüchtern ist, kann man sagen, nee, das geht nicht. Und am Ende merkt man, oh, okay, es hat mich überrascht. Und so ist manchmal das Gute, was Gott in unserem Leben tut. Dass wir das manchmal vielleicht nicht auf dem Schirm haben oder auch nicht glauben, weil wir es für naiv halten. Und das ist ja auch so diese abgefahrene Geschichte von Ezekiel, die wir vielleicht so gehört haben in den letzten Wochen. Ja, da sind Menschen, die wurden erobert, die wurden verstreut, da wurden Dinge vernichtet. Eine ganze Kultur wurde eigentlich dem Erdboden gleichgemacht. Und irgendwann kommt ein Punkt und es gibt Erneuerung, es gibt Wiederaufbau, es gibt Heilung und es wird sogar an vielen Punkten besser, als es vorher war. Gottes Segen ist so wie Wasser, das kommt in Ecken, wo wir nicht damit rechnen. Und am Anfang ist vielleicht eine Pfütze, aber gib dem noch mal eine Woche oder einen Monat oder 10 Jahre. Und manchmal ist es auch eine Generation und du erlebst es in diesem Leben nicht mehr. Aber ich möchte dich so ermutigen, und eigentlich möchte ich auch mich ermutigen, das mal auch auszuprobieren und sich danach auszustrecken. Und wenn ich sonst nichts tun kann, einfach ein Gebet zu sprechen und Ausschau zu halten und gucken, wo sprudelt es in meinem Leben. Ich möchte dir noch was erzählen, nämlich was mit diesem Fluss passiert, der da aus dem Tempel sprudelt. Und das steht in Vers 12. Wo dieser Fluss dann landet am Ende. Und in Vers 12 steht, und am Fluss, an seinen Ufern, auf der einen und auf der anderen Seite, werden Bäume aller Art mit essbaren Früchten wachsen. Ihre Blätter werden nicht welken und ihre Früchte werden nicht aufgebraucht. In ihren Monaten werden sie Früchte tragen, denn ihr Wasser kommt aus dem Heiligtum. Und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Und in dieser Vision von Ezekiel ist es so, dass dieser Fluss aus dem Tempel, der fließt Richtung Osten. Und im Osten ist das Tote Meer. Vielleicht kennst du das Tote Meer, ich habe auch mal ein Bild mitgebracht. Das Tote Meer liegt irgendwo zwischen Israel und Jordanien. Oder nicht irgendwo, sondern genau dazwischen. Ich habe doch kein Bild. Oh, da. Ah, okay, man sieht es nicht so gut. Egal. Und das Tote Meer hat so einen hohen Salzgehalt, dass es eigentlich nicht so lebensförderlich ist für so die Flora und Fauna in der Umgebung. Also die Tiere können das Wasser natürlich nicht trinken, Fische können eigentlich auch nicht drin überleben, weil es so einen hohen Salzgehalt hat. Und es gibt eine alte Geschichte von so Fischen, die den Jordan runterflitzen und so sich freuen, wo sie dann landen werden und irgendwann an einem Punkt kommen, wo sie merken, oh, irgendwas stimmt da nicht. Wir sind gerade auf einem Weg zu einem Ort, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Und dann drehen sie um und schwimmen wieder flussaufwärts. Und dieses Tote Meer in der Kultur damals, also heute ist es so faszinierend, man kann da irgendwie baden gehen und geht nicht unter, weil das Salz einen so trägt. Aber damals war das wie so ein mystischer Ort. Das war so ein verfluchter Ort, weil er ja irgendwie kein Leben ist. Man kann zwar Salz irgendwie abbauen, das ist auch gut, aber es ist irgendwie suspekt, es ist komisch dort. Und dieser Fluss sucht seinen Weg ins Tote Meer und in dieser Vision von Ezekiel wird das Tote Meer geheilt von dem heiligen Wasser aus dem Tempel, aus der Gegenwart Gottes. Und das Land fängt an zu wachsen und Tiere fangen an, dorthin zu gehen, weil es frisches Wasser gibt und auf einmal gibt es Fische im Toten Meer. Und in dieser Geschichte gibt es so viele Fische in diesem Meer, dass es so viele Fischer gibt auf dem Toten Meer wie im Mittelmeer, weil es quasi so reich ist an Fischen. Und das ist dieses Bild von das Tote Meer wird lebendig. Und das sagt uns was aus über Gott. Und zwar, dass wie Gott und die Art und Weise, wie Gott Dinge erneuert. Und Gottes Segen sprudelt nicht irgendwie so vor sich hin im Tempel, sondern es sprudelt so nach außen. Gott stellt nicht nur das, was kaputt ist, wieder her, sondern er geht noch einen Schritt weiter. Gottes Segen fließt weiter und ist nicht statisch. Gottes Segen ist so wie Domino Day, wenn ihr das noch kennt. Oder es gibt es wieder, glaube ich, habe ich gesehen. Also so Gottes Segen hat Einfluss und bewegt sich weiter und macht Strecke. Und wenn Gott heilt und wenn Gott befreit und wenn er segnet und wenn er erneuert, dann hat es immer Auswirkungen auch auf dein Umfeld und auf das Umfeld da, wo das passiert. Und manchmal sehen wir Gutes in unserem Umfeld, das so anderen Leuten passiert, und dann denken wir vielleicht, ja, aber nicht bei mir. Andere Menschen können Glück haben, aber das wäre ja naiv zu denken, dass ich irgendwie vielleicht auch mal Glück habe. Ich weiß nicht, beim Lotto gewinnen auch immer die anderen, aber ich ja nicht. Und auch auf Erneuerung hoffen. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, so, das wird in meinem Leben nichts mehr. Und es wäre naiv zu glauben, dass da sich was verändert. Aber denk nicht, dass Gott irgendwo da draußen ist oder hier auf der Bühne, sondern Gott ist bei dir. Und Gott ist auch nicht nur irgendwie im Gottesdienst zu finden, sondern auch bei dir zu Hause, auf deiner Arbeit, bei deiner Familie oder auf der Fastnachtsparty. Ich sage immer Karneval, deswegen muss ich gerade selber kurz konzentrieren, dass ich sage. Und irgendwie denke ich oder wünsche mir das auch für uns als Gemeinde, als Kirche, die bewegt. Und vielleicht auch speziell auch für unsere Hauskreise, für unsere Kleingruppen. Nicht Hauskreise, Kleingruppen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, das auch dann zu hören. Wenn Gottes Gegenwart in unserer Gemeinde ist oder auch in unseren Kleingruppen, dann sollten wir nicht unsere Mauern hochziehen und die Tür zumachen und einen Türsteher davor stellen und dann sagen, okay, wir müssen das jetzt behalten. Das Gute, was wir haben, müssen wir irgendwie jetzt sichern. Sondern wir sollten die Türen aufmachen. Und das finde ich dieses Besondere auch in diesem Bild von Ezekiel, dass Gott diesen Tempel gebraucht, den Menschen gebaut haben. Und Menschen haben den gebaut, damit Gott da einzieht, damit irgendwie Gottes Gegenwart irgendwie bei denen ist. Aber anstatt in diesem Tempel drin zu bleiben, nutzt Gott diesen Tempel, um seinen Segen irgendwie ins Land auszugießen und das Gute zu tun, auch nicht nur da, wo die Menschen für ihn sein Nest gebaut haben, sondern rauszugehen. So wie Gott auch dein Gebet gebrauchen kann, Generationen damit zu prägen. Und das ist auch, zumindest als Pastor so, auch meine Vision von Kirche, die bewegt. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir eine Gemeinde sind, die Gott irgendwie gebraucht, um diese Stadt, um Saarbrücken zu segnen. Und so einen Segensfluss durch diese Straßen so sprudeln zu lassen. Und Gott ist schon hier in Saarbrücken, Gott ist schon hier in deiner Nachbarschaft und auf den Straßen, im Saarland. Und ich möchte dabei sein, ja. Ich möchte mich auch segnen lassen. Ich möchte auch ein Segen sein für andere. Ich möchte beten, ich möchte helfen. Ich möchte mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt gehen und durch meine Nachbarschaft. Weil Gott hat Gutes davor und Gott tut da Gutes. Und davon möchte ich Teil sein. Und ich würde uns auch ermutigen als Gemeinde. Ja, lass uns zusammen auf den Weg machen und das Neue entdecken, wie Gott auch in dieser Stadt segnet und wie Gott so durch die Straßen fließt mit seinem Segen. Weil manchmal ist es nicht leicht zu sehen, weil es gibt auch viel Schlechtes. Und dann so ein Bach oder eine Pfütze kann man mal übersehen. Aber da auch drauf zu schauen, auf das Gute, was da ist. Als Christinnen und Christen glauben wir, dass Gott keinen Tempel braucht. Gott braucht kein Haus, in das er einziehen kann, um bei uns zu sein. Gottes Gegenwart ist auch nie nur an einem Ort. Als Christinnen und Christen glauben wir, dass sich in Jesus Gott gezeigt hat. Wir glauben, dass der Heilige Geist Gottes bei uns ist, dass er in uns wohnt, dass er um uns ist. Und dass er uns segnet und dass er Gutes für uns möchte. Und wie Ezekiel dieses Bild von diesem Fluss hat, hat Jesus auch so Beispiele, die genau so in die gleiche Richtung gehen. Jesus hat mal eine Geschichte erzählt vom Sauerteig, wo er sagt, okay, es gibt irgendwie diesen Teig und du hast nur so ein bisschen Sauerteig, aber wenn du den da reingibst, auf einmal verändert das den kompletten Teig. Oder die Story vom Senfkorn. Kennt ihr vielleicht auch, ja? Das kleine Senfkorn, wo alle denken, ah, das ist irgendwie, das übersieht man schnell oder das kann ja keine Kraft haben, weil es ist ja so klein und so unscheinbar. Aber mit ein bisschen Zeit kann es wachsen zu was Großem und kann einen überraschen. Und dann kann man es nicht mehr übersehen. Und das ist so die Eigenart Gottes. So segnet Gott. Und manchmal braucht es vielleicht seine Zeit, aber es kann wachsen. Und es schafft Leben, egal wie klein es am Anfang vielleicht so scheint. Und auch die guten Taten, die wir tun. Ich glaube, die kleinen guten Taten, die wir auch in unserer Nachbarschaft machen, ich glaube, Gott liebt es, daraus so Segenslawinen zu machen und damit Dinge zu verändern, die wir vorher, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Und ich glaube, dass das die Art und Weise ist, wie Gott auch in dieser Welt handelt. Und auch diese Vision von Ezekiel, von diesem Fluss, der vom Tempel in das Tote Meer fließt und das Tote Meer heilt, dieses Bild, das ist auch wie so ein eigener Fluss, der auch hunderte Jahre später nochmal auftaucht. Und ich fand es sehr faszinierend, deswegen möchte ich euch das noch zeigen. Ezekiel war ja ein Prophet und Propheten haben manchmal so Visionen und so mit so Metaphern und Symbolen. Und hunderte Jahre später gab es jemand anders, der war kein Prophet, der hieß der Seher Johannes. Und der hat eine ziemlich ähnliche Vision gehabt, vielleicht sogar die gleiche. Und zwar im allerletzten Kapitel der Bibel. Und das möchte ich euch auch mal vorlesen. Und ihr könnt ja so ein bisschen schauen, wo es so die Gemeinsamkeiten gibt. Also, Johannes hat seine Vision und dann, und er zeigte mir den Fluss mit dem Lebenswasser. Ihr merkt so auch da, es wird Johannes irgendwie durch seine Vision durchgeführt von jemandem. Und er zeigt ihm den Fluss und der ist klar wie Kristall. Und er entspringt dem Thron Gottes. In der Mitte zwischen der Straße und dem Fluss, nach beiden Seiten hin, sind Bäume des Lebens, die 12-mal Frucht tragen. Jeden Monat spenden sie ihre Früchte. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und nichts Verfluchtes wird mehr sein. Und später heißt es, keine Nacht wird mehr sein und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben gerade, bevor ihr gekommen seid, mit dem Team, die ja auch so mit aufgebaut haben und Teil des Gottesdienstes sind, sind wir quasi zum Beten heute, sind wir kurz rausgegangen. Und es ist immer so krass, wenn du hier in diesem dunklen Raum bist und dann gehst du aus dieser Tür raus und auf einmal wird es so richtig hell. Und so die meisten Leute sagen dann immer, weil es ist so, es tut fast schon weh. Und ich finde es immer krass, so zu merken, wenn man irgendwo ist und man gewöhnt sich so an Sachen und man checkt nicht, dass eigentlich nur ein paar Schritte in eine Richtung auf einmal ganz anderer Wind weht und auf einmal es hell leuchtet. Und ja, dass so Dinge könnten anders sein. Und manchmal vergessen wir das so im Alltagstrott, dass Dinge auch ganz anders sein könnten. Und diese Zukunftsvision von Ezekiel, aber auch von Johannes, beide haben Visionen von einer Welt, in der Gott übersprudelt. Und zwar so doll, dass einfach alles verändert wird und dass überall Leben geschaffen wird. Und wir leben nicht in einer perfekten Welt, jetzt gerade, in der es kein Dunkel mehr gibt. Aber es gibt schon Ansätze davon. Im Kleinen gibt es schon dieses Gute, dieses Lebensspendende, diese Hoffnung irgendwie, dass alles irgendwann mal gut wird oder dass alles auch besser werden kann. Und von dieser Vision lernen wir, dass Gott eben aus dem Kleinen, was wir vielleicht für unwichtig halten, was Großes machen kann. Und dass Gott auch keinen exklusiven Club gründen will von Leuten, denen es gut geht, sondern dass Gottes Segen immer nach draußen gehen will, so in jeden Winkel, in jede Ecke. Und das sind so zusammengefasst die beiden Dinge, die ich zumindest mitnehme von Ezekiel, von dieser Vision davon, wie Gott erneuert. Das erste ist, Kleines macht Großes. Also selbst wenn wir denken, es reicht nicht und das Gute, was wir sehen, ist einfach unscheinbar klein oder es eigentlich, es hat keinen Impact. Aber mit genau diesen Dingen verändert Gott die Welt. Und das ermutigt mich auch dazu, auch die kleinen Dinge wertzuschätzen, die ich so sehe in meinem Leben. Und das Zweite ist, Gottes Segen sprudelt immer nach außen. Also wenn Gott erneuert, hat das immer Auswirkungen auf die Umwelt. Ja? Gott ist wie so eine Gießkanne. Oder ich weiß nicht, ob hast du so einen Duschkopf, den man so einstellen kann. Ja, Gott ist nicht der kleine Strahl, sondern Gott geht immer, Gott ist der große Strahl. Es hat immer Auswirkungen nach außen. Und wenn Gott eine Beziehung heilt, dann macht er auch die ganze Familie gesünder. Oder wenn Gott dich heilt, dann macht er diese Welt auch ein Stück heiler. Und das ist die Art und Weise, wie auch Gott erneuert. Und ich weiß nicht, wie es dir so damit geht, ob du so die letzten Wochen auch mit am Start warst, mit Ezekiel, die letzten anderthalb Monate so. Und wir haben nächste Woche bei Mutmacher so das Finale, das ist so das letzte Mal, dass wir uns dieses Jahr noch damit Ezekiel befassen. Aber wir haben so Bilder gehört, wir haben Visionen gehört, wir haben Metaphern der Hoffnung gehört in diesen Wochen. Wir haben aber auch so die Schattenseiten der Realität gehört, in der wir leben und in der auch Ezekiel offensichtlich gelebt hat. Und ich fand ehrlich gesagt, das ist jetzt herausfordernd, so als Start in das Jahr, als Start in das Thema, auch als jemand, der Predigten dann schreiben muss, weil Ezekiel ist nicht super einfach, super einfaches Buch. Aber wenn ich eins gelernt habe, so aus den letzten Wochen, dann ist das, dass Gott nicht blind ist für unsere Realität. Man könnte ja sagen, okay, im Tempel ist ja wieder alles gut, der steht ja wieder, da sprudelt das Wasser. Aber Gott sagt, nein, ich bleibe da nicht, sondern Gott macht den weiten Weg zum Toten Meer, weil da wird es ja gebraucht, da wird ja das Gute gebraucht, da wird ja Gottes Segen gebraucht, da wird ja Leben und Erneuerung gebraucht, nicht im Tempel, das ist ja schon passiert, sondern in diesem Toten Meer. Wenn Gott erneuert, dann ist er nicht blind für unsere Realität, in der wir leben. Ich weiß nicht, kannst du ja mal melden, hast du dieses Jahr so einen Jahresvorsatz gehabt? Hast du dir einen Jahresvorsatz genommen? Okay, ich sehe eine Hand, eine halbe, okay, ein paar, sehr gut. Von euch, es ist ja dunkel, die anderen sehen euch nicht, ich sehe wahrscheinlich nur euch, ich euch. Wer von euch zieht es immer noch durch? Wer von euch hat seinen noch nicht verworfen? Okay, ja doch, das sind doch die meisten. Okay, ich sehe so ein paar so Hände. Ich nehme das jetzt einfach mal als Melden. Also typische Vorsätze sind ja auch so, ich erstelle irgendwie meine Ernährung um oder ich will meine Mama öfter anrufen oder ich will mehr Sport machen, weniger lügen oder nicht so viel klein beigeben auf der Arbeit oder so. Und bei all diesen Dingen kann man immer sagen, ich vergesse die Vergangenheit, das ist anders gewesen und jetzt mache ich es einfach anders, jetzt mache ich es einfach neu. Aber das ist oft nicht so nachhaltig, einfach vergessen, dass man es mal anders gemacht hat. Bei Erneuerung ist es manchmal wichtig, sich den Status quo genau anzuschauen. Wo bin ich hier jetzt eigentlich gerade? Wie bin ich da reingeraten? Warum brauche ich überhaupt Veränderungen? Warum will ich Veränderungen? Und warum mache ich das eigentlich? Erneuerung geht nur, wenn man sich auch so mit den schmerzhaften Teilen der Gegenwart konfrontiert und sich das anschaut. Es muss nicht immer so sein, aber es ist oft nachhaltiger. Und bei Ezekiel ist es ja ein Riesenthema. Der größte Teil dieses Buches ist eigentlich Abrechnung, Urteil, Bewertung, Aufdeckung und das Benennen von Problemen, die da sind. Erneuerung ist hart oder kann hart sein. Und vielleicht fühlt sich das manchmal sinnlos an, weil du merkst, so der Berg ist einfach zu groß, das Urteil ist zu hart, die Fehler, die gemacht wurden, auf den ersten Blick können die nicht wieder gut gemacht werden. Und so diese kleinen Babyschritte, die man vielleicht macht, um Dinge besser zu machen oder um Dinge zu erneuern, die fühlen sich vielleicht sinnlos an, wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein, so harmlos wie ein Bach. Aber gib der Sache ein paar Wochen oder ein paar Monate oder vielleicht noch dieses Jahr oder vielleicht sogar noch länger. Und ich weiß, dass es nicht gerade so, wie wir als Gesellschaft ticken. So, wir kennen das eigentlich mehr, dass irgendwie im ersten Akt kommt dann das Problem und nach 2 Stunden Film ist dann das Happy End. So. Oder bei der Serie, es gibt das Problem, in 10 Folgen auf jeden Fall mindestens kommt dann das Happy End und dann ist wieder alles gut. Und Geduld ist nicht gerade die Stärke unserer Gesellschaft gerade, würde ich sagen. Aber vielleicht ist es auch gerade deswegen so wichtig, das auch zu hören und wahrzunehmen, dass der Fluss halt nicht anfängt als Riesenstrom, sondern als kleiner Bach. Und Gott wird das Gute zu seinem Ziel führen und Gott wird auch die letzten Schmerzen trösten und die letzte Schuld überwinden. Und das ist vielleicht eine Hoffnung, die für dich vielleicht naiv klingt. Aber warum nicht? Ich möchte dich mal einladen, das mal auszuprobieren, auch wenn das für dich neu ist. Wenn Dinge in deinem Leben dich überfordern oder in deinem Umfeld dich überfordern, wo du vielleicht keine Hoffnung mehr hast, wo du das Gefühl hast, du kannst eigentlich nichts mehr tun, dann bete mal. Probier das mal aus. Und ich finde, die Monate, wo ich da bin, diese Kirche ist ein toller Ort, das mal auszuprobieren, sich mal ranzutasten, diese Babyschritte zu machen. Mal zu hoffen. Und die Dinge werden vielleicht nicht immer so, wie wir uns das wünschen oder wie wir uns das denken. Und es hat mit Sicherheit auch nicht immer das Tempo, in dem wir uns das wünschen. Aber Gott will Schlechtes erneuern und Gott will Dinge gut machen. Und es gibt so viele Geschichten, die so ein Zeugnis sind auch dafür. Aber manchmal denken wir, aber ja, bei uns geht es nicht. Und auch nach dieser Ezekiel-Serie jetzt bleibt das weiterhin auch Thema in diesem Jahr, das Thema Erneuerung. Und dass wir weiter schauen, hey, was können wir von anderen lernen, von anderen Personen in der Bibel, was für uns wichtig ist. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du sagst, hey, ich möchte es mal ausprobieren oder ich brauche gerade irgendwie Erneuerung und ich sehe gerade nicht, dass das möglich ist, dann möchte ich ermutigen, für dich beten zu lassen. Ich bin auf jeden Fall gleich beim Kreuz, da sind vielleicht noch andere, die kannst du einfach anfragen und die werden für dich beten. Oder jemand, der hier in der Runde sitzt und den du schon kennst, nutz gleich die Zeit nach dem Gottesdienst hier und frag einfach mal, hey, kannst du für mich beten? Ich habe da irgendwas, wo ich einfach Erneuerung brauche oder wo ich merke, ich weiß gerade nicht, was ich damit anstellen soll. Die meisten hier sind sehr nett, zumindest alle, die ich kenne. Das traue ich mich zu sagen. Und nutzt das. Wir sind hier gemeinsam und wir können auch gemeinsam füreinander einstehen. Das ist ja auch voll die Stärke, voll das Besondere. Genau, ich möchte noch beten zum Abschluss. Gott, danke, dass du da bist. Du siehst auch die Teile irgendwie in meinem Leben oder in unserem Leben, wo wir das Gefühl sind, dass du da nicht bist, wo es sich irgendwie trocken anfühlt oder wir uns nicht vorstellen können, wie Veränderung reinkommt. Ich bitte dich einfach voll, dass wir auch voll inspiriert werden von den guten Geschichten. Ich bitte dich voll, dass wir so Experten werden und richtig gute Augen und Blicke haben für auch für das Wasser, für das Gute, für das Lebensspendende in unserem Umfeld, das du bringst und das du schenkst und dass du irgendwie an Orte führst, die wir uns nicht vorstellen können. Ich bitte dich, dass du jetzt gerade hier bist bei uns. Ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen auch irgendwie sprichst. Ich bitte dich, dass du Erneuerung schaffst, dass du Erleichterung schaffst. Und bitte dich um deinen Segen. Amen.